Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Mit Veronika Barmann, psychologische Psychotherapeutin und Supervisorin, und Anna-Maria Torkel, klassische Sängerin und Moderatorin.
Mein Name ist Anna-Maria und mir gegenüber sitzt Vero. Hallo Vero.
Hi, schön dich zu sehen.
Schön dich zu sehen und auch schön dich zu hören, denn unser heutiges Thema ist Misophonie, der Hass auf Geräusche. Jetzt freue ich mich wirklich, deine Stimme zu hören, aber es gibt ja wirklich viele Geräusche, die manche Menschen rasend machen. Erklär uns doch erstmal, was Misophonie ist.
Genau, also erstmalig aufgetreten in der Literatur ist das in den 90er Jahren. Da hat die Audiologin Marsha Johnson das Phänomen entdeckt und hat es benannt das erste Mal. Und zwar hat sie gesagt, es handelt sich um eine selektive Sound Sensitivity und hat das auch als Syndrom benannt. Also sie hat halt festgestellt, dass manche Menschen auf bestimmte Geräusche sehr, sehr sensibel reagieren. Dann wurde das von Margaret Jastreboff in den 2000ern nochmal genauer untersucht und die hat es dann schon eher benannt als Hatred of Sounds. Also die ist dann ein bisschen deutlicher geworden. Mhm. Also der Hass auf Geräusche, wie du es jetzt auch gerade genannt hast. Und ich finde, ja, das ist auch sehr, sehr treffend. Und es geht darum, dass manche Menschen durch bestimmte, vor allen Dingen alltäglich auftretende Geräusche so direkt, ja, getriggert, muss man hier in dem Fall tatsächlich sagen, sind, dass sie eine richtig aversive, negative Reaktion dadurch hervorgerufen bekommen.
Jetzt haben wir uns natürlich im Vorfeld auch schon ein bisschen drüber unterhalten und ich glaube, ich kenne niemanden, der das nicht im Kleinen hat, oder? Also ich habe das ganz extrem, wenn Leute laut essen.
Ja.
Da möchte ich sie erschlagen.
Ja.
So.
Ist auch Platz eins auch.
Essen, ne?
Ja, Schmatzgeräusche.
Ja, kann ich total verstehen. Richtig, habe ich gewonnen.
Ja, du bist auf Platz eins, ja.
Interessanterweise, ich hoffe, es ist in Ordnung für Sie, wenn ich diese Geschichte erzähle. Also meine Schwester hat mich mal auf einmal völlig angebrüllt, als ich eine Suppe gegessen habe. Und sie hat irgendwann gesagt, du kaust den ganzen Zeit auf dem Löffel, weil ich den Löffel mit meinen Zähnen immer berührt habe. Und das ist sehr lustig, weil ich seitdem auch echt bei jeder Suppe ein bisschen an meine Schwester denke.
Ja, das stimmt.
Liebe Grüße an dieser Stelle. Aber es ist sehr, weil ich erinnere, dass dieses, und ich finde, ich kann das sehr gut verstehen, dieser Moment, wo man, manche Leute beißen ja auf den Löffel, wo man immer denkt, warum?
Ja, genau. Also was da halt typisch ist, ist dieses, sie hat dich ja angefahren. Das heißt, es muss ja in ihr gebrodelt haben. Und das ist auch hier das Besondere, weil wir kennen ja alle aversive Geräusche. Also niemand mag es, mit Fingernägeln auf Tafel rumzukratzen.
Ah, Vero, das war schrecklich.
Sorry.
Oh, bei Sister Act gibt es diese Stelle. Ah, oh, da macht sie das.
Ah, okay.
In Sister Act 2.
Ah. Oh. Ja, genau. Und das ist hier auch witzig. Ich habe es ja nur erwähnt, ne? Und so kann zum Beispiel auch nur die Bilder von kauenden Mündern, kann zum Beispiel auch das schon bei Menschen auslösen. Das ist halt auch, finde ich, ganz interessant, dass auch andere Sinnesmodalitäten das Gleiche auslösen können, obwohl es ja hauptsächlich um das Geräusch ja eigentlich geht. Aber das Antizipieren des Geräusches, also ich erzähle das und du stellst dir nur das Geräusch vor und kriegst schon Gänsehaut. Jetzt ist es ja aber so, das ist ja, macht dir ja ein Unwohlsein und du findest es ein ekliges Geräusch. Oder ein ekliges da nicht richtig, sondern ein sehr unangenehmes Geräusch. Ja, aber da würden wir ja mit niemandem drüber streiten. Also es zieht sich ja jetzt keine Audios zum Einschlafen rein von quietschenden Tafeln. So. Das ist ja für uns alle Menschen, ist das ein unangenehmes Geräusch, eine doofe Frequenz, die wir irgendwie nicht mögen.
Ja.
Und auch zum Beispiel das Schreien von Babys. Das löst bei uns allen bestimmte Stressreaktionen einfach hervor. Und hier ist ja aber das Spannende, dass das Beißen auf den Löffel ist ja jetzt per se, verbindet man ja nichts Schlimmes damit oder so. Trotzdem findet das halt die Person dann sehr, sehr unangenehm. Für mich ist das so, da kannst du gerne auf deinem Löffel rumkauen, ist mir scheißegal. Und du kannst auch schlürfen und schmatzen und alles Mögliche.
Das stört dich wirklich gar nicht.
Ich höre das ja nicht mal. Das ist ja das Krasse. Wenn Leute in meiner Gegenwart anderen Leuten sagen, kannst du mal aufhören zu schmatzen, denke ich mir, ach krass, aha. So, Deswegen habe ich auch immer voll Angst, dass ich schmatze. Weil ich denke, ich bin ja irgendwie auditiv teilblind offensichtlich dafür.
Keine Sorge, Vero. Ich werde es dir sagen.
Ja, genau, ich weiß. Ich habe ja auch zu Hause im Umfeld Menschen, die mir das sehr direkt sagen würden. Und ich bin auch, glaube ich, an sich ein Mensch, der jetzt nicht so viele Geräusche macht. Es gibt ja auch Leute, die so einen ganz festen Gang haben oder so.
Das wurde mir mal gesagt.
Ja, genau.
Einen energischen Schritt.
Ja, genau. Und das ist so, nee, ich glaube, ich mache an sich möglichst wenig Geräusche. Und deswegen schmatze ich auch, glaube ich, nicht. Aber, und ich weiß ja auch, dass, also in meinem direkten Umfeld sind halt Leute, die es nicht so cool finden. Und deswegen würde ich halt auch darauf achten, das nicht zu machen. Da gibt es auch eine Erweiterung quasi, dass auch so, kennst du das, wenn man so Flüssigkeit trinkt und sie sich dann so durch die Zähne so sprudelt?
Ach so. Oh, nee, ich kenne nur Glucksen. Oh, auch schrecklich.
Ah ja, ist auch schrecklich. Ich kenne jemanden, der so dieses Hin- und Herziehen, so durch die Zähne ziehen, so schlimm findet. Genau.
Ja.
Und ich mache es leider total gerne, weil ich das Gefühl habe, dann schmeckt man es nochmal viel besser. So, ich mache das total gerne, aber ich weiß halt, dass Personen das nicht mögen und dann lasse ich das halt. Ne? Also ich will ja nicht unkomfortabel sozusagen für andere sein.
Ja, das ist, das weiß ich gar nicht, ob ich das so störend. Da, muss man machen, wenn wir uns sehen.
Ja, genau. Ich habe hier jetzt gerade zu wenig Flüssigkeit, sonst könnte ich euch mal was vorgluckern. Da würde ich aber generell versuchen, darauf zu verzichten in dieser Folge, weil ich nehme an, hier hören auch viele rein, die selber betroffen sind.
Ja.
Und da habe ich auch viele Beiträge gehört, wo dann ständig geschmatzt und gegluckert wird und so weiter. Und man muss ja hier nicht unnötig irgendwelche Trigger verteilen oder so.
Nein, überhaupt nicht.
Dass wir darüber sprechen.
Es reicht darüber sprechen und es ist ja so, dass es keine Krankheit ist, richtig? Sondern
genau, es ist jetzt noch nicht als Krankheit definiert und deswegen nicht in unseren Diagnosesystemen.
Ja.
Von der Auftretenshäufigkeit und vom Leidensdruck her frage ich mich aber als Klinikerin, warum es nicht eine Störung ist.
Mhm.
Also es tritt sehr, sehr häufig auf. Es sind Schätzungen, es ist halt, da es nicht gut konzeptualisiert ist, ist es auch nicht gut untersucht. Und dadurch sind die Schätzungen über Prävalenzen, also wie häufig das auftritt in der Bevölkerung, nicht so genau. Aber es ist so zwischen 3 und 5%. Und das ist ja viel, viel mehr, als wir verschiedene andere Erkrankungen verbreitet haben. Und deswegen, ich finde schon, dass man das also als Krankheit definieren kann.
Und man muss natürlich jetzt auch, jetzt sage ich das mit dem Schmerzen und wie soll ich sagen, das stört mich sehr. Also ich ertrage das nicht so gut. Aber es gibt ja Leute, also ich sag mal, die PatientInnen, die davon betroffen sind, für die ist das ja nicht nur, schrecklich, nee, hasse ich, sondern das ist ja viel extremer. Also der Leidensdruck ist jetzt bei mir, also ich ertrage das kaum, ich habe aber auch niemanden jetzt in meinem Umfeld, der das macht.
Ja.
Aber der Leidensdruck ist ja bei mir noch nicht so hoch. Also werden wir gucken, wir machen da noch einen Fragebogen, mal sehen.
Genau.
So groß, dass ich da wahrscheinlich von der Krankheit sprechen würde, wenn sie dann im ICD als Krankheit anerkannt worden wäre, oder was denkst du?
Ja, also der Leidensdruck ist das Entscheidende, ne? Also ich habe auch ein bestimmtes Geräusch, was ich absolut nicht ab kann. Also wenn Menschen pfeifen, möchte ich sie leider verhauen. Bei mir ist das auf gar keinen Fall eine Krankheit, weil mein Leidensdruck tendiert gen Null, möchte ich sagen.
Genau.
Ich wohne ja jetzt aber auch nicht in einem Land, wo dauernd gepfiffen wird oder was. Deswegen, ich habe diese konfrontierende Situation gar nicht. Und das ist beim Essen oder bei Essensgeräuschen ja schon ganz anders. Also wenn das jetzt sehr stark bei dir ausgeprägt wäre, hättest du ja viele Situationen, die dann sehr unangenehm wären. Und da ist ja dann auch die Frage der Abstufung, wie gut gelingt es dir, deine Impulse dann zu unterdrücken. Also nehmen wir mal an, du würdest jetzt jeden anschreien, der sich halt irgendwie was unter der Nase reinschiebt, ne? Dann hast du ja einen hohen Leidensdruck, weil dann kannst du nicht mit Kollegen essen gehen, dann kannst du nicht durch bestimmte Innenstädte gehen, wo da irgendwelche Fressbuden sind oder sonst irgendwie was. Und dementsprechend, es gibt schon Menschen, die so stark davon betroffen sind, dass sie wirklich nicht mit anderen gemeinsam essen können, dass sie sowas wie Zugfahrten oder sowas nicht ertragen, weil ständig sich einer da sein hart gekochtes Ei rauspellt und so weiter. Deswegen, das ist natürlich das Entscheidende für die Definition als Krankheit.
Ist es denn für die PatientInnen, ist doch bestimmt so, dass dieses Geräusch dann auch so alles andere übertönt, oder? Dass das so unverhältnismäßig.
Ja.
Es gibt bei How I Met Your Mother so eine Folge, wo die alle sagen, hä, ist dir das und das noch nicht aufgefallen? Dann gibt es so ein zerspringendes Glas und dann hören die das halt
Klärmoment.
Ganz laut. Klärmoment, genau. Ja. Und die Lilly, da sagen halt, ja, die kaut vor laut und dann wird immer, egal was sie sich so in den Mund steckt, wird dieses Kaugeräusch so riesig laut und alle denken, ja. Ah ja, krass. Und das ist doch bestimmt so von Betroffenen, oder?
Ja, das ist so. Also das ist ja auch der, kann man ja schon an dem Beispiel sehen, ich höre das Schmatzen von Kindern gar nicht. Mein Mann sitzt zum Beispiel da und denkt sich die ganze Zeit, mein Gott, warum muss man jetzt so laut schmatzend essen? Da habe ich auch gesagt, also es ist ja jetzt de facto, wir können ja das Dezibel messen von Schmatzen, ne? Also das ist ja jetzt nicht, dass einem schon mal das Trommelfell geplatzt wäre, weil einer so geschmatzt hat, so, ne?
Aber fast.
Ja, genau, aber das ist gefühlte Wahrheit.
Bin da bei deinem Mann. Aber fast. Ja,
genau, aber das ist die Bewertung. Und ich glaube, das führt dann auch zu einer besseren Wahrnehmung. Also ich höre das auch über 3 Stockwerke. Wenn da im Keller einer anfängt zu pfeifen, raste ich auch oben auf dem Dach aus und brülle runter, so, was soll das? So, und deswegen, ich glaube schon, dass die Wahrnehmung dann A, sehr geschärft ist dafür und B, ich glaube auch, aber das ist jetzt nicht wissenschaftlich sozusagen randomisiert, kontrolliert belegt, ich glaube auch, dass das stärker wahrgenommen wird dann von den Personen. Genau, weil halt, wie gesagt, also Schmatzen höre ich halt gar nicht, aber wenn da halt einer ein pfeifendes Geräusch dabei macht, schon.
Ja.
Schmatzpfeifen wäre geil.
Schmatzpfeifen, das wär, hätte auch noch einen visuellen Effekt.
Ja, auf jeden Fall.
Gibt es denn so Geräusche, also welche Geräusche sind es denn? Du hast schon gesagt, Essgeräusche sind auf Platz 1.
Genau.
Aber also, gibt es so eine Auflistung von Geräuschen, was es sein kann?
Ja, und da ist ganz interessant, dann macht es ja Sinn, so Kategorien zu bilden. Und so fast alle Geräusche sind menschengemachte Geräusche.
Interessant.
Und zwar fangen wir an, Schmatzen ist halt der Winner. Dicht gefolgt von Chips essen. Da kenne ich tatsächlich auch eine Person, also die kenne ich nicht direkt, aber das wurde mir mal berichtet, weil die Folge hier, die ist auch oft gewünscht worden. Und da hat mir jemand nämlich geschrieben, dass jemand Chips essen nicht ausstehen kann.
Ja.
Das ist sehr lustig, weil ich Chips essen, also im Gegenteil, ich mag es.
Du magst das Geräusch bei anderen, wenn sie es essen?
Ja, total. Ich finde, das ist der Inbegriff von Gemütlichkeit, wenn jemand anderes neben mir Chips isst. Ich mag auch selber Chips gar nicht mal so gerne. Also es gibt schon geile, aber so, es wäre jetzt gar nicht mein, wenn ich mir jetzt eine Sache, einen Snack ausruhen dürfte, wäre es selten Chips. Aber wenn jemand anderes, also ich zwinge nicht, aber ich biete in meiner Umgebung gerne Chips an, weil ich das gemütlich finde.
Witzig, wie lustig. Was denn mit dem Apfel?
Ja, Apfel ist auch dabei, in einen Apfel beißen.
Ja.
Kaugummi kauen, schlürfen, trinken generell. Also, und da ist also die Gluckergeräusche, das Schlucken und so weiter. Schnarchen, schniefen, atmen, niesen. Also so eher so Dinge, die mit Atmen zu tun haben. Dann aber auch menschengemachte Geräusche, die jetzt gar nichts mit dem Mund zu tun haben, sondern Fingernägel schneiden oder auch feilen.
Ah, kann ich auch nicht.
Nee?
Nee, mach ich nicht.
Und wie, also du, aber ja gut, du musst.
Also ich schneide die, aber ich wollte gerade sagen,
irgendwie musst du dein Problem ja lösen. Oder zeig mal deine Hände, hast jetzt wie so ein Yogi, so 4 Meter lang.
Also ich schneide die nicht, ich klipse die, weil ich das nicht gut kann.
Ah, sehr witzig, weil ich feile die nämlich und ich finde dieses Geräusch vom Klipsen richtig ekelhaft.
Ach lustig, nee, ich finde, also Klipsen finde ich okay. Ich habe tatsächlich mal meinen Partner auch gebeten, mir die Fingernägel zu schneiden, weil ich feilen, also für mich, also ich gehe ja manchmal zur Maniküre oder Pediküre, wenn ich mir sowas ganz Besonderes leisten will. Und ich weiß, ich sag schon immer, ja, das mit dem Feilen bitte so kurz wie möglich halten. Oh, das ist das schrecklich.
Ja, geil, das habe ich auch in der Familie jemanden.
Ah, auch total, wenn meine Mutter das macht. Oh,
genau, weil ich muss da nämlich immer weggehen von dem Kind, weil ich feile mir die total gerne und habe da gar kein Problem damit. Und witzig, weil dieses Klipsen nämlich mit so einem Knipser, das finde ich, das Geräusch an sich finde ich eigentlich nicht so schlimm, aber ich verbinde damit, dann wird's halt scheiße.
Ach, wie lustig. Weißt du?
Weil ich denke so, das ist ja voll unpräzise. Also ich kann ja mit einer Feile ganz, ganz akkurate Linien ziehen. Und mit so einem Knipser, das ist ja voll unpräzise. Und das ist dann so leicht, dass ich dann denke, ach, warum macht das jetzt jemand? Das ist ja gar nicht schön jetzt.
Ja, das hackt. Aber guck, wie präzise die sind.
Ja, es wäre mir nie bei dir aufgefallen, denn du hast wunderschön gepflegte Hände. Aber ich, und das ist ja, das hat nichts mit Misophonie oder sowas zu tun, sondern das ist halt mein Perfektionismus, der immer ein bisschen auflodert.
Ja gut, nee, also perfekt sind sie wirklich nicht. Aber, okay, was noch drauf? Ah, ich finde es sehr spannend.
Genau, dann haben wir sozusagen so Tastatur, Knistern, Flüstern, Küssen, Gähnen, Rascheln und auch solche Geräusche. Das ist auch, glaube ich, eine große Betroffenengruppe, wo so Nachbarschaftsgeräusche, halt Schritte ist ja der Klassiker, wenn man in Wohnungen wohnt, hört man natürlich, wenn oben drüber einer langläuft. aber auch sowas wie Reden von nebenan. Und auch da finde ich witzig, weil das ist für mich auch was sehr Angenehmes. Also ich bin in Wohnumgebung aufgewachsen, wo man sehr viel von Nachbarn mitbekommen hat. Das ist für mich immer ein Zeichen von, ah ja, ist alles gut, so ist jetzt kein Atomkrieg und ich bin die letzte Überlebende oder so. Das ist eine sehr wahrscheinliche Variante ist in meinem Leben.
Sehr wahrscheinlich, ja. In deinem Umfeld, absolut.
Und deswegen, ich finde tatsächlich so, es gibt ja manchmal so Wohnbereiche, wo man gar niemanden hört. Das finde ich richtig unheimlich. Aber trotzdem, viele das leiden darunter, ich. Wenn jemand rumläuft oder irgendwie Kochgeräusche oder sonst irgendwie was. Oder dann eben auch in dem Zusammenhang auch nicht menschengemachte Geräusche im weitesten Sinne, wobei Maschinen ja immer von Menschen bedient werden. Und das wäre sowas wie Telefonklingeln oder eine Waschmaschine von Nachbarn oder sowas oder irgendwelches Klopfen oder so. Ach, genau. Gut. Deswegen, ich fand es erstmal so erstaunlich krass, wie viele Geräusche wir so um uns haben, ne?
Ja, stimmt. Fällt einem eigentlich nicht so auf, ne?
Genau.
Aber ich finde es eigentlich, das muss doch irgendeinen Zusammenhang geben, dass es nur menschengemachte Geräusche sind. Ich meine, das ist doch, also das ist doch super interessant. Wie kommt denn das?
Also es gibt auch seltenere Fälle, wo zum Beispiel Geräusche von Tieren nicht so gut ertragen werden oder so. Da dachte ich so, ey, wenn man Spatzen nicht ab kann, dann ist man ja mit einem Hund verloren auch. Ich meine, die schlingen das ja so rein und das macht ja mega Geräusche auch. Genau, und die Reaktion, die dabei hervorgerufen wird durch diese Geräusche, ist halt, und das ist erstmal wichtig, sie steht in einem krassen Missverhältnis zu dem wahrgenommenen Geräusch. Und das ist auch wichtig, das ist den Leuten auch bewusst. Ah. Weil man kann ja auch, was weiß ich, seinen Nachbarn hassen und sobald der irgendwie Piep macht, rübergehen und den anschreien, weil man einfach den Nachbarn hasst und findet, der sollte seine Schnauze halten und nicht so laut sein.
Ja, ja.
Da ist ja jemand gar nicht distanziert davon.
Ja.
Und aber Menschen, die unter Misophonie leiden, die wissen eigentlich, dass das nicht angemessen ist, respektive, dass das eine Überreaktion ist einfach.
Mhm.
Und die kann eben unterschiedlich ausfallen. Erstmal gibt es eine körperliche Reaktion. Das finde ich auch immer ganz spannend. Das ist halt nicht nur ein gedanklicher Eindruck, den eine Person hat, sondern der Herzschlag erhöht sich. Die meisten Menschen fangen an zu schwitzen. Der Blutdruck ist erhöht. Und das ist ja jetzt mal unspezifisch gesprochen eine Stressreaktion.
Mhm.
Weil da hätte ich, glaube ich, auch große Probleme, wie man diese, also wo sollte man diese Erkrankung einordnen?
Mhm.
Ich glaube nämlich nicht, dass es zu den Angststörungen gehört, weil da habe ich auch einen erhöhten Herzschlag, Schweißausbrüche und einen erhöhten Blutdruck. Aber hier ist schon typisch, dass Leute wütend werden.
Ah, interessant.
Ich finde das bei mir selber halt auch total beeindruckend, weil ich werde gar nicht schnell wütend. Also auch gerade was jetzt so Kinder angeht. Ich habe eigentlich eine mega lange Geduldsleine irgendwie und brauche total lange, bis ich mal dann sprichwörtlich auf der Palme hänge. Aber wenn jemand pfeift, bin ich direkt sauer. Also ich bin richtig sauer. Ich reagiere auch sauer. Ich bin richtig motzig. Ich sage dann nicht freundlich, ey, wäre es cool, wenn du das mal nicht machen könntest oder so. Sondern ich bin richtig so, hör auf. So. Und das ist auch, fand ich ganz interessant, so Gedanken, die das begleitet. Und zwar, warum macht die Person das?
Mhm.
Bis hin so zu, und das kenne ich ganz typisch, den Gedanken, warum tut sie mir das an? Und das ist halt ja albern, weil ich natürlich vom Kopf her weiß, ich meine, Pfeifen ist ja jetzt auch so eine Sache, Fröhlichkeit und keine Ahnung, verbinden Leute ja damit. Ich meine, Pfeifen ist nichts Negatives, das weiß ich ja. Aber trotzdem denke ich in dem Moment, der andere, also man könnte mir auch ins Bein beißen oder so, das finde ich genauso.
Aber denkst du das nur bei Leuten, wo du weißt, die wissen, dass du das hast? Oder denkst du das generell?
Ja, und das ist das Merkwürdige, ich denke es eigentlich generell. Also ich denke auch, wenn draußen Leute pfeifen, denke ich auch, was soll das? Was soll das jetzt für eine Scheiße?
Ja, genau. Was soll das?
Wieso jetzt hier rumpfeifen? Was soll
genau,
das?
Genau, das denke ich auch mit dem Schmatzen. Aber denkst du, warum tust du mir das an? Weil das denke ich beim Schmatzen nicht.
Doch, ich denke das, glaube ich, immer.
Ah, interessant, weil ich denke,
es gibt halt ganz wenig Leute, wo ich mich überhaupt traue, so zu reagieren. Ne? Deswegen, das ist halt nur in meinem nahen Umfeld. Und denen sage ich auch, Leute, lasst einfach sein. So, ne? Also pfeift euch aus, wenn ich weg bin.
Dann geht so. Die Tür zu, das ganze Haus.
Wirklich, wir machen nicht genau. Vor,
aber das ganze Haus auf einmal ein Riesen-Pfeif-Konzert. Gibt's immer so eine, oh, sie ist weg und jetzt.
Wo du das sagst, Pfeif-Konzert ist anders. Da pfeife ich auch selber. Man kann ja auch so Begeisterungspfeifen nach Konzerten machen. Das mache ich leidenschaftlich gerne auch. Und das ist ganz anders. Ich meine dieses Melodienpfeifen.
Ja, ja, ich meine auch, dass wenn du aus der Haustür gehst, dass dann erstmal so eine Pfeif-Sinfonie
trillier, trillier. Richtig geil. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, die Bedürfnisse sind halt auch nicht so krass hoch danach. Das ist mein Glück.
Irgendwann werden sie berühmt. Das berühmte Five-Ensemble aus.
Ja. Ja, na, gerne nicht. Da würde ich dann halt auch gerne nicht kommen, einfach.
Also bei mir tatsächlich, also wenn jemand schmatzt, ich denke schon jedes Mal, warum? Mach den Mund zu. Und ich denke auch, nimm nicht so viel Flüssigkeit fürs Kauen, weil ich höre dieses im Mund, auch wenn jemand den Mund geschlossen hat und dann isst jemand und man hört so die Geräusche, obwohl der Mund zu ist. Ich denke immer, warum? Aber ich denke nicht, warum tust du mir das an bei fremden Leuten?
Und bei Leuten, die das aber wissen, würdest du es eher denken?
Absolut.
Also wenn ich mich jetzt hinsetze und dem vorschmatze, dann...
Ja, da würde ich denken, was soll das jetzt? Ist das jetzt eine Exposition? Was machen wir denn hier gerade?
Oh Gott, ja. Nee, ich habe es mir ja schon abgewöhnt, dein Glück. Von mir wirst du keinen Ton hören. Ich werde mir geräuschlos pulverisierte Nahrung, intravenös.
Sehr nett, vielen Dank. Einfach. Was glaubst du, wie ich die Suppe gegessen habe damals?
Also das ist ja schon so, manche Sachen kann man ja gar nicht ohne Schmatzen machen. Oder auch zum Beispiel jetzt einen Salat kauen. So, ja, Entschuldigung, da entsteht ja Flüssigkeit dabei. Wie soll ich das jetzt lösen?
Ja,
so?
Aber das ist nicht da. Ich unterscheide das schon. Also es gibt Essgeräusche, die sind in Ordnung.
Er war stets bemüht.
Ja, es sind Essgeräusche, die sind in Ordnung. Ja. Und es sind Essgeräusche, die sind absichtlich.
Genau, also das ist auf jeden Fall die Reaktion, die das dann hervorruft. Um das zu diagnostizieren, haben wir ja keine wissenschaftlich überprüften Kriterien bis jetzt vorliegen. Es sind immer so ein paar Definitionen im Umlauf, wo auch Menschen, die sich damit befassen, Kriterien definieren, aber die sind eben noch nicht validiert, ob die wirklich so trennscharf sind, ob die sich gut genug abgrenzen von anderen Konzepten und da sozusagen den Kern der Sache treffen. Und deswegen, wie wir das jetzt zum aktuellen Zeitpunkt machen würden, wären, dass wir Checklisten zur Hand nehmen, dass wir einzelne definierte Kriterien abfragen. Das wäre zum Beispiel A, es muss einen aversiven Reiz erstmal geben, einen klar umgrenzten. Man muss ja nicht klar umgrenzt sein, Schmatzen ist jetzt auch etwas diffus, aber den man benennen kann. Dann muss es eine sofortige, recht reflexhafte Reaktion geben. Es ist ja, und das ist ja auch so, ich fange ja nicht an, wenn 5 Leute pfeifen. Oder das ist mir zum Beispiel auch egal, ob einer gut oder schlecht pfeift. So, also.
Ja, ja, es geht direkt beim ersten Ton, denkst du.
Genau, nein. Lass einfach sein. Wobei ich sagen muss, schlechtes Pfeifen, also finde ich auch noch schlimmer halt, ne? Und das finde ich auch, ich habe auch schon mal gedacht, ob es daher kommt, weil ich finde, viele Leute können nicht gut pfeifen. Obwohl, also ich finde, Leute treffen gesanglich öfter den Ton, als sie es mit Pfeifen schaffen, weißt du?
Ja, ja, da kann ich, ja, das ist auch so. Wir hatten mal, bei meiner Arbeit hatten wir ein Stück, also als Sängerin, hatten wir ein Stück, wo es Passagen gibt, die gepfiffen werden mussten. Mhm. Und zwar musste man dann Akkorde, also 3 Töne, die zusammenpassen, pfeifen.
Also mit anderen oder was?
Mit anderen.
Achso, ich dachte, krasse Skills.
Ja, ja, ich kann.
Pfeif mal einen Akkord.
Ich kann 6-stimmig pfeifen.
Klar, als Sängerin. Und, das geht nicht anders.
Also kein Problem. Also man, 3 Leute mussten quasi gefunden werden, die dann pfeifen.
Ah, okay. Das ist ja schlimm, wenn einer daneben liegt. Ja, ja.
Das war gar nicht so leicht. Ja, das war auch nicht so leicht, wer macht das? Weil es war so, wer kann denn von uns gut pfeifen? Und dann haben wir es, das wäre dein Traum Horror. Gewesen, haben wir es alle ausprobiert. Und welche Pfeifgeräusche passen auch gut zusammen?
Ah, sozusagen gibt es auch so, wie Stimmfarben, gibt es auch so Pfeiffarben dann oder was?
Ja, oder wie genau du den Ton triffst. Ah, okay. Oder ist der Ton sehr, sehr scharf oder ist das so ein weiches Pfeifen, wo sich das so ein bisschen ineinander denkst und so. Das ist also, gut pfeifen ist, will schon
das Reden
sein.
Darüber, was wir gerade machen, ist für mich schon, ich fühle mich wie Exposition.
Entschuldigung.
Nee, gar nicht, ist ja okay. Also wie gesagt, mein Leidensdruck ist jetzt nicht so richtig krass so, aber allein wenn du schon so sagst, weiches Pfeifen und so weiter, dann stelle ich mir ja die Geräusche vor und denke so, Alter. Also dann so mein erster Gedanke ist so, Alter, wieso muss man jetzt eine Wissenschaft draus machen so? Auf der anderen Seite denke ich, naja, das ist eigentlich so wie jemand, ein Spinnenphobiker, der sich dann erstmal damit auseinandersetzt, was sind eigentlich die Skills von Spinnen, welche Arten gibt's eigentlich alle und so weiter. Und so fühlt sich das für mich auch an. Deswegen, ich glaube gar nicht, dass das ein schlechter Weg wäre, wenn ich nur einen Funken Bock hätte, es zu behandeln.
Das nächste Mal, wenn wir ein Pfeifstück haben, lade ich dich einfach in die Probe ein.
Ja, wie gesagt, glaub, da bin ich krank. Habe ich jetzt gerade festgestellt. Ich glaube, da habe ich Magen-Darm. Ja, ich will euch ja nicht anstecken. Nee, ich würde wirklich, wenn ich das wüsste, würde ich immer versuchen, das irgendwie zu vermeiden eher. Wo waren wir? Ach genau, bei den Kriterien. Sofortige Reflexantwort. Genau, eine Fehlregulation, also eine nicht angemessene emotionale Reaktion. Also die Gedanken und die emotionale Reaktion sind nicht angemessen. Dann die Übertriebenheit wird anerkannt von den Betroffenen. Und die Vermeidung ist ein Kriterium auch noch, dass Leute halt versuchen, dem irgendwie aus dem Weg zu gehen. Und das Sechste, und das ist eben wichtig für die Definition von Krankheit, es muss ein erhebliches Leid dabei sein.
Mhm.
Und das ist es bei vielen Menschen. Bei dir und mir jetzt hält sich es in Grenzen einfach.
Ja, genau, wahrscheinlich.
Dann gucken wir doch mal beim, ja?
Ja, was gucken wir?
Ich dachte Fragebogen.
Ja, ist eine gute Idee. Ich hätte jetzt noch eine Frage,
ja,
ob sich Misophonie irgendwie zu anderen Krankheiten abgrenzt.
Ja, da muss man genau gucken, weil ich habe tatsächlich, das ist ja auch interessant, in meiner niedergelassenen Praxis hatte ich noch nie den Fall von Misophonie. Also ich habe das noch nie als Behandlungsauftrag bekommen und auch noch nie am Rande irgendwie dann entdeckt, dass jemand jetzt, was weiß ich, eine schwere Depression hat und dann aufgefallen wäre, er hätte eine Misophonie. Ich habe einmal in der Ausbildung jemanden behandelt mit einer Hyperakusis. Und das ist sozusagen was, was man abgrenzen muss oder wo man schauen muss, ob das sich darum eher handelt. Und das ist eine sehr, sehr starke Geräuschempfindlichkeit.
Mhm.
Also meine damals.
Aber geräuschunabhängig.
Genau. Meine damalige Patientin fand einfach Geräusche an sich, egal ob das jetzt Schmatzen oder sowas, nee, das wäre glaube ich gar nicht mal so schlimm bei ihr gewesen, sondern da waren es eher so Kindergeräusche oder Lärm im weitesten Sinne und so weiter. Das war ihr halt über die Maßen unangenehm einfach.
Mhm.
Und dann haben wir auch noch die Phonophobie und das ist richtig die Angst vor Geräuschen. Das sind dann sozusagen vor bestimmten Geräuschen oder vor lauten Geräuschen oder vor zu viel Geräuschen. Und das kann auch wirklich einen sehr, sehr starken Leidensdruck auslösen.
Und das sind wahrscheinlich auch nicht nur menschengemachte Geräusche, sondern eben alle Geräusche.
Genau.
Also ich sehe hier gerade vor mir so ein, weil hier ist es schön windig gerade, sehe ich mir so einen Baum, der gerade wahnsinnig Geräusche macht, weil er so wackelt. Und das wäre wahrscheinlich schon.
Genau, es gibt ja ganz viele Sachen. Wind macht mega viele Geräusche. Genau, also es ist die Angst vor überhaupt lauten Geräuschen. Und da muss man eben genau gucken, handelt es sich jetzt hierum oder darum. Was auch immer noch im Zusammenhang genannt wird, ist Tinnitus. Wobei ich finde, dass das, und da gibt es auch Schaubilder, inwieweit sich diese Krankheitsbilder überschneiden. Und wenn das korrekt gemessen ist, dann ist Tinnitus eigentlich daneben. Weil es handelt sich eben auch um etwas Auditives, aber es ist ja ein völlig anderer Fall. Das sind ja nicht Menschen, die Angst vor Piepen haben, sondern die haben ja Piepen. So,
ich wollte gerade sagen, ist ja lustig.
Ja, genau.
Quatsch, finde ich, aber gut.
Genau, also ich weiß dann auch nicht, ob der gemeinsame Nenner das Ohr ist. Oder wie man da auf diese Ideen kommt. Genau, also das wollte ich nur einmal noch kurz erwähnen, das erschließt sich mir nicht so ganz. Wobei natürlich man therapeutisch dann wieder gucken kann, weil auch bei einem Tinnitus geht es ja um kognitive Umdeutung zum Beispiel oder darum, das besser ertragen zu können und so weiter. Also therapeutisch sind das sogar dann wieder Überschneidungen, aber ich finde phänomenologisch hast du ja gar keine Überschneidung eigentlich.
Dann machen wir doch mal den Fragebogen.
Ja.
Der Fragebogen ist von der Amsterdam Misophonia Scale.
Das ist eine Forschungsgruppe in Amsterdam, die konzeptuell so ein bisschen von der Nähe zu einer Zwangsstörung ausgegangen sind. Das finde ich auch einen ganz interessanten Ansatz. Und deswegen haben sie diesen Fragebogen auch entwickelt aus der Yale Brown Obsessive Compulsive Scale, dass ein Fragebogen ist, um Zwangserkrankungen zu messen. Und den haben sie adaptiert und genau, das ist ganz gut immer, wenn man sozusagen erprobte Verfahren nimmt,
hat,
weil man dann schon mal genau eine gute Basis hat quasi.
Okay, schreibt jeder seine Punkte auf oder schreibe ich für beide auf?
Ich glaube, du musst für beide, weil ich sitze hier wieder komplett nackt.
Mhm.
Also ohne Stift meine ich. Ich habe Kleidung an. Ich denke dann immer so, ach nee, das merke ich mir.
Ach so, ja. Nee,
und
das
ist halt
nicht
heftig gelogen.
Frage 1. Wie viel Ihrer Zeit wird durch die Auswirkungen Ihrer misophonischen Trigger beansprucht? Wie oft kommen die Trigger selbst oder Gedanken über die Trigger vor? 0 Punkte vernachlässigbar, 1 Punkt weniger als eine Stunde pro Tag, 2 Punkte 1 bis 3 Stunden täglich, 3 Punkte zwischen 3 und 8 Stunden täglich, extrem mehr als 8 Stunden täglich.
Das ist bei mir eine 0. Es ist vernachlässigbar.
Auch. Das ist bei mir auch eine 0, weil bei mir kommt es natürlich oft vor, aber...
Ja eben, das kann ja nicht 0 sein. Nee,
es schmatzen nicht so viele Leute in meiner Gegenwart mehr. Aber
das kann natürlich sein. Dann wäre es ja nur, wenn du mit Schmatzern unterwegs bist.
Ja,
quasi.
Also ich sag mal 1.
Der gemeine Schmatzer.
Der gemeine Schmatzer. Du sagst 0, ich sag 1.
Ja.
Frage Nummer 2. Wie wirken sich Ihre misophonischen Trigger auf Ihr Sozial- und Berufsleben aus? Gibt es Aktivitäten, die Sie aufgrund der Trigger vermeiden? Wenn Sie zurzeit nicht arbeiten, bewerten Sie, wie sich die Trigger auf Ihr Arbeitsleben auswirken würden. 0 ist vernachlässigbar, 1 Punkt ist gering, 2 ist mäßig, also gewisse Beeinträchtigungen auf das soziale Berufsleben, aber immer noch beherrschbar. 3 Punkte ist akut, wesentliche Beeinträchtigung auf das soziale und Berufsleben. 4 ist extrem arbeitsunfähig. Da kann ich sagen 0. Absolut vernachlässigbar.
Genau, ist bei mir auch so. Es kommt ja mega selten vor, wann pfeifen schon mal Leute rum. Und es ist auch so, selbst wenn ich jetzt bei dir in der Probe dabei gewesen wäre, ich komme da auch nicht um. Also ich würde da jetzt auch nicht dann reinbrüllen,
Schnauze.
Oder irgendwie so, ja genau, jetzt mal Ruhe hier im Karton, sondern dann halte ich das aus, das ist schon möglich.
Frage 3. Bewerten Sie das Stressniveau, das Ihre misophonischen Trigger verursachen. Ziehen Sie nur die Emotionen wie Irritation, Wut oder Ekel in Betracht, die direkt mit Ihren misophonischen Triggern verbunden sind. Nicht generelle Irritation, die auf andere Zustände zurückzuführen ist. Hier wieder 0 Punkte vernachlässigbar, 1 Punkt gering, gelegentlicher Stress, 2 Punkte mäßig, störende, aber beherrschbare Irritation, Wut, Ekel, 3 Punkte akut, sehr störende Irritation, Wut, Ekel, 4 extrem, nahezu konstante und störende Irritation, Wut, Ekel. Ja, da muss ich, also es ist schon beherrschbar, erst 2 oder 3 bei mir.
Ja, ich würde auch eine 3 sagen bei mir.
Ja.
Also ich finde da, also das, was direkt ausgelöst wird, ist schon heftig. Deswegen finde ich das auch interessant, dieses Phänomen einfach, ne?
Ja, ich würde auch bei mir 3 sagen. Ich finde es schon sehr störend.
Ja, ja. Schon sehr unverschämt.
Sehr unverschämt.
Ja.
Also ihr alle da draußen, wenn wir ein Live-Event machen, ne, dann wisst ihr,
wehe,
was zu tun
einer
ist.
Schmatz.
Wehe, einer Schmatz oder Pfeif.
Außer am Ende frenetisch. Vor Glück
das
und
Jubel.
Das ist
wiederum in Ordnung. Da dürft ihr auch schmatzen währenddessen.
Genau. Ja.
Frage Nummer 4. Wie sehr bemühen Sie sich, Ihre Trigger auszuhalten? Wie oft versuchen Sie, die Trigger zu ignorieren? Bewerten Sie hier nur Ihre Bemühen, die Trigger auszuhalten und nicht, ob Sie erfolgreich Ihre Gedanken kontrollieren? Oh, interessant. Ja, klar. 0, ich bemühe mich immer, meine Trigger auszuhalten, meine Symptome sind minimal und es bedeutet keine Mühe für mich.
Auf keinen Fall.
1 Punkt, ich bemühe mich meistens, meine Trigger auszuhalten.
Nee.
2 Punkte, ich bemühe mich, bis zu einem gewissen Grad meine Trigger auszuhalten.
Nein.
3, ich gebe widerwillig nach und versuche nicht, meine Trigger auszuhalten.
Nein.
4 Punkte, ich gebe allen meinen Impulsen widerstandslos nach.
Ja, also da muss ich sagen,
ich bin 2.
Ja, genau, das ist ja auch aber gesellschaftlich bedingt so, ne? Also man kann ja Leuten eher sagen, hör auf zu pfeifen, als hör auf zu schmatzen. Und wenn, also wenn fremde Leute pfeifen, dann ist das ganz gering bei mir. Ich würde da nie jemanden ansprechen, glaube ich. Aber Leuten, denen ich das sagen kann,
sofort.
Auf jeden Fall, da unterdrücke ich das halt 0, also nicht die Bohne. Vielleicht eine 3-4 dann so irgendwie, ne? 3.
Ich mach mal eine 3.
Ja.
Kommen wir zur vorletzten Frage. Frage 5. Wie sehr können Sie Ihre Gedanken über Ihre misophonischen Trigger kontrollieren? 0 Punkte, komplette Kontrolle. 1 Punkt, viel Kontrolle. Ich kann normalerweise damit aufhören, an meine misophonischen Trigger zu denken. 2 Punkte, mäßige Kontrolle. Ich kann manchmal damit aufhören, an meine misophonischen Trigger zu denken, aber manchmal auch nicht. 3 Punkte, wenig Kontrolle. Ich schaffe es meistens nicht, damit aufzuhören, an meine misophonischen Trigger zu denken und kann meine Aufmerksamkeit nur schwer auf etwas anderes umlenken. 4, keine Kontrolle. Meine Gedanken über die misophonischen Trigger sind völlig unfreiwillig und ich kann sie nur sehr selten abschalten. 1.
Ja, also an sich, ich denke da nie dran, aber wenn es so ist, kann ich mich schon nicht so gut ablenken. Aber ist das auf sozusagen, wenn es auftritt bezogen oder
ich
an sich?
Ich glaube nicht. Ich glaube, dass es auch geht vor allem
generell?
Darum, generell, ja, dass wenn du
ja,
natürlich
dann,
den ganzen Tag darum kreist,
nee, dann sage
oh,
ich null.
Jetzt gehe ich aus dem Haus und ich weiß genau, gleich pfeift mir hier wieder jemand das Ohr. Ach, dann lass ich mal.
Gleich pfeift mir hier wieder was um die Ohren. Nee, dann würde ich 0 sagen. Ich denke da nie dran eigentlich. Außer wir machen eine Folge über Misophonie. Da denkt man schon viel dran.
Ich habe 1 genommen, viel Kontrolle.
Ja, ich würde es komplett kontrollieren sagen. Also ich denke jetzt nicht, oh scheiße, nachher pfeift einer.
Ja doch, ich denke schon manchmal. Oh,
genau, das glaube ich auch, ja. Ja, aber pfeifen ist einfach selten.
Ja, das
also,
stimmt. Können wir mal ändern.
Wahnsinnig wenig
können
Leute.
Wir mal ändern, mal gucken, wie du dann noch dastehst.
Ich sag ja, ich wohne halt Gott sei Dank nicht in einem Land, wo Pfeifen irgendwie zur Kultur gehört
ja,
oder so.
Ja, das stimmt.
bin Gott sei Dank kein Erdmännchen.
Da wärst du echt am Theater, wärst du super gut aufgehoben, das Pfeifen verboten.
Wie, das Pfeifen verboten?
Ja, das, ja, da lachst du jetzt drüber, aber es war früher so, dass sich die Lichttechniker oder die Bühnentechniker haben sich ganz oft durch Pfeifen miteinander verständigt, wann was passieren muss und wann was runtergelassen wird. Und deswegen sagt man, auf der Bühne wird nicht gepfiffen, das bringt Unglück.
Ah, ja, nice. Ja, wusste ich doch, dass es scheiße ist.
Frage 6. Vermeiden Sie bestimmte Aktivitäten, Orte oder Leute aufgrund Ihrer Misophonie? Zu welchem Grad gebrauchen Sie laute Geräusche, zum Beispiel Musik, um Ihre Triggergeräusche zu vermeiden? Oh nein, das benutze ich.
Ja.
0, keine bewusste Vermeidung. 1, minimale Vermeidung, weniger als eine Stunde am Tag. 2, mäßige Vermeidung, 1 bis 3 Stunden am Tag. 3, akute Vermeidung, zwischen 3 und 8 Stunden täglich. 4, extreme Vermeidung, mehr als 8 Stunden täglich. Schwierige Frage für mich, weil ich würde sagen 0. Ich vermeide überhaupt keine Aktivität, weil ich glaube, da schmatzt jemand.
Mhm.
Aber ich überlege mir schon, welche Musik ich anschalten kann. Also zum Beispiel, also...
Ach so, laute Musik sozusagen.
Ja, ja, also einfach
weil
zum Beispiel...
du kannst jetzt nicht deinen Kopfhörer aufsetzen, wenn du halt irgendwie deine Tante Elsa einlädst.
Genau, aber wenn ich jetzt wüsste, ach Mensch, der und der kommt, der schmatzt beim Essen. Und ich habe
Schranz-Techno.
Genau, nee, und bei uns wird
mega gemütlich.
Nie zum Essen, wird nie irgendwie Musik oder Radio oder so angemacht. Und ich glaube, dann würde ich Musik anmachen. Genau, was? So Techno.
Ich stelle es mir gerade so geil vor.
Also wenn ich wüsste, jemand schmatzt, würde ich definitiv Musik im Hintergrund laufen lassen.
Mm, ja.
Oh, und Entschuldigung, und wenn jemand im Zug schmatzt, mache ich mir sofort Kopfhörer rein. Ich kann zum Beispiel im Zug schlecht lesen manchmal, weil Leute Essgeräusche machen und dann kann ich mich nicht konzentrieren.
Ah ja. Oh. Ja, dann müsstest du da mehr sagen. Bei mir ist es nicht so. Also ich sag mal so, die Vermeidung hat ja eine Sekunde gedauert. Ich habe halt allen gesagt, hört mit der Kacke auf und jetzt macht es halt niemand. Und manchmal vergessen halt Leute das und pfeifen da so rum. Und dann sage ich halt direkt, lass bitte sein. Und dann hat jetzt auch noch nie
halt,
einer gesagt.
Und dann wird es halt gelassen.
Ja, genau.
Nö, meine ich.
Ja. Ja, genau. Hat jetzt noch nie einer gesagt, mein innerstes Bedürfnis jetzt hier, das Ave Maria zu pfeifen oder was. Ja, was weiß ich.
Vielleicht würdest du es dann auch okay finden.
Nein, gar nicht. Weil ich auch immer denke, das ist halt auch so, warum pfeifen, wenn man singen kann? Ich meine, Menschen sind ja nicht zum Pfeifen gemacht, wie man an der lächerlichen Mundstellung sieht. So. Was auch lächerlich ist, weil ich denke, so küssen kann man voll gut machen, das ist voll gut. Aber so pfeifen, Alter, was soll das?
Was soll das? Ja, das stimmt. Was mache ich denn da?
Ja, also ich würde da eine 1 nehmen, weil man muss ja dem Rechnung tragen, dass ich Leute anspreche. Und da würde ich bei dir 2, 3 oder so
Ja,
denken.
Ich würde bei mir auch 2, 3 nehmen.
Ja.
Ah, ich nehme aber eine 2, weil so viel bin ich nicht mit anderen Menschen unterwegs, die das machen. Jetzt könnt ihr eure Punkte zusammenzählen. Und wer 0 bis 4 Punkte hat, ist subklinisch, das heißt kein Bedarf für ärztliche Behandlung. 5 bis 9 ist gering, 10 bis 14 ist mäßig, 15 bis 19 ist akuter Bedarf für ärztliche Behandlung und 20 bis 24, dann steht ein extremer Bedarf an für eine ärztliche Behandlung. Vero, du hast 7.
Ach krass, das ist ja viel mehr, als ich dachte.
Oh Gott.
Was denn, wie viel hast du?
Oh Gott sei Dank, 9.
Ah ja.
Haarscharf. Dran vorbeigeschlittert. Obwohl es ja gar kein Problem ist, denn was wir lernen und was wir auch beide hier ja immer ernst nehmen, ist, dass wenn ich jetzt wüsste, es wäre mäßig, würde ich das tatsächlich abklären lassen.
Ja, genau, das kann man sehr gut machen. Da ist auch immer wichtig, dadurch, dass es keine anerkannte Krankheit ist, gibt es auch viele mäßig seriöse Angebote der Hilfe.
Ah, ja.
Und da muss ich immer sagen, es gibt ganz viele Foren und Selbsthilfeorganisationen und so weiter, das ist immer super. Da kann ich immer nur dazu raten, also ist nicht immer super, ne? Also manche mögen ja auch keine Gruppen oder sowas, aber der Austausch, da würde ich immer dazu raten. So kommen auch viele überhaupt zu einer Diagnose in dem Sinne, dass sie sehen, ach krass, ich bin gar nicht der einzige Mensch auf Erden, der das hat. Aber es gibt viele so Beratungs- und Coachingsangebote und so weiter. Und da bitte, Leute, guckt euch immer an, was die Menschen gelernt haben. Also wenn einer irgendwie einen Studiumsabschluss hat, das alleine ist keine Auszeichnung, dass man qualifiziert ist. Wenn jemand Wirtschaftsingenieurwesen studiert hat, dann hat er in seinem gesamten Studium keine Krankheitslehre gehabt. Und wenn jemand irgendwie gar keinen Studiumsabschluss hat und einfach nur einen Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht hat, ist das auch nicht unbedingt ein Beleg dafür, dass die Person gut ausgebildet ist. Deswegen, wenn ihr sowas in Anspruch nehmt, schaut bitte immer sehr genau hin, was haben Leute gelernt Und das ist in Amerika noch unkontrollierter, der Markt. Da kann man irgendwie, was weiß ich, einen Bachelor auf Erwachsenenbildung machen oder hier ein Zertifikat und da so ein Dings bei einem selbsternannten Institut. Und da müsst ihr immer genau gucken, wie universitätsassoziiert sind die denn, wie nah sind die denn an seriöser Forschungs- und Forschungsergebnissen dran und so weiter. Da würde ich euch sehr zu raten. Und auch, nur weil das keine anerkannte Krankheit ist, ist es trotzdem nicht im Umkehrschluss, dass alle diese Behandlung komplett auf Selbstkostenbasis tragen müssen, sondern dann kann man zum Beispiel auch schauen, was hat das denn für Begleiterscheinungen. Also wenn das eine starke Belastung auslöst, ist es nicht so unwahrscheinlich, dass zum Beispiel auch Kriterien für eine leichte depressive Episode erfüllt sind und schon könnt ihr eine psychotherapeutische Behandlung über die Krankenkasse in Anspruch nehmen und müsst nicht selbst für diese Kosten aufkommen. Weil das finde ich immer sehr, sehr ungünstig, wenn Leute aus welchen Gründen auch immer solche Behandlungskosten selbst tragen. Also wir haben hier Versicherungssysteme und die sind eigentlich dafür verantwortlich. Und ich finde das eigentlich sehr ungerecht, wenn Menschen das selber zahlen müssen.
Ja, das stimmt. Was sind denn überhaupt die Ursachen von einer Misophonie? Also wie entwickelt sich das?
Ja, ganz genau weiß man das nicht, weil eben das Konzept noch nicht klar umgrenzt ist und deswegen die Forschung auch ja noch nicht so weit einfach. Es ist wenig beforscht, dieses Konzept. Diskutiert wird aber natürlich verschiedene Konditionierungsprozesse. Also, dass eine negative Reaktion verknüpft wird mit einem neutralen Geräusch. Das kennen wir vom Pavlovschen Hund. Da kommt der Typ mit dem Fressen und dann sabbert der Hund, weil das Fressen eben diesen Speichelreflex auslöst. Und dann klingelt er dabei immer ein Glöckchen. Und dann, das wäre auch lustig, wenn der Hund eine Misophonie entwickelt hätte. So, du Arschloch, auf mit deiner Glocke. Und dann sozusagen wird dieser Speichelreflex an das Geräusch gekoppelt. Das wissen wir, dass sowas funktioniert. Und das kann man sich natürlich sehr leicht vorstellen, dass das auch hier passiert ist. Mhm. Also bei mir muss ich auch sagen, dass mit dem Pfeifen, glaube ich auch, dass das so entstanden ist bei mir persönlich. Ist ja aber auch eine Mutmaßung, weil ich weiß, dass jemand in einer bestimmten Situation immer gepfiffen hat, die sehr aversiv für mich war. Und ich finde, von der Gefühlsfärbung ist das auch sehr ähnlich. Also ich finde das für mich intuitiv ganz naheliegend, dass sich da vielleicht einfach was fehlverknüpft hat. Und das kennen wir ja auch von Triggern, die durch Traumata installiert werden und dann eben Flashbacks auslösen. Da ist es ja auch so, dass teilweise neutrale Reize, wie vielleicht ein Parfum oder so, eben auslöst, dass es mit negativen Gefühlen verknüpft ist. Deswegen, das wird diskutiert und deswegen, weil wir das von der Traumafolgestörung her kennen, wird eben auch diskutiert, ob das auch im Rahmen von traumatischen Kindheitserlebnissen entstehen kann. Häufig ist der Beginn der Misophonie nämlich in der Jugend und in der beginnenden Pubertät zu verorten. Mhm. Viele sagen, sie haben das schon immer und deswegen kann man sich vorstellen, dass das vielleicht mit traumatischen Erlebnissen einhergeht, die man vielleicht auch oft nicht mehr ganz erinnert. Ich hätte jetzt ein Beispiel, wo ich eine sehr aversive Situation damit verknüpfe, aber genau kann man es nicht sagen.
Interessant.
So, das sind so Ideen, die man dabei hat. Was ganz interessant ist, weil diese Konditionierungsprozesse, das ist zum Beispiel die Zwei-Faktoren-Theorie, die auch die Entstehung von Phobien erklärt. Da gibt es auch Stimmen, die dagegen sprechen, zum Beispiel auch aus der Forschungsgruppe in Amsterdam, sagt Damien Denies, weiß ich auch nicht, ob ich es richtig ausspreche, dass es eigentlich nicht so naheliegend ist. Und das fand ich einen interessanten Aspekt, weil es wird ja in der Regel nicht Angst ausgelöst, sondern eher Aggression. Und deswegen ist er der Meinung, dass es vielleicht nicht zu den Phobien zählt, sondern eher vielleicht zu einem anderen Krankheitsbild. Da müssen wir uns eben noch mehr rantasten einfach. Und ich finde das ganz interessant, weil ich ja auf viele Dinge mit Angst reagiere. Also ich habe ja ungefähr jede dritte Angststörung, die man irgendwie, das ist ja hier aus dem Podcast. Und in dem Fall, aber da habe ich gar keine Angst, sondern deswegen finde ich das ja auch so ungewöhnlich. Ich reagiere wirklich mit blanker Wut. Ich könnte am liebsten jemandem eine hauen dafür.
Ja, spricht eigentlich dann nicht dafür, dass es irgendwie genau. Angst oder Phobien sind. Das stimmt.
Ja.
Es muss einfach noch mehr erforscht werden, ne?
Genau, es muss noch mehr erforscht werden. Wir haben ja heute auch tolle Methoden. Deswegen, wir haben tatsächlich auch neuronale Korrelate schon gefunden. Also wir haben schon ins Gehirn reingeguckt und geschaut, was ist denn da anders bei diesen Art von Menschen? Und da ist immer wieder involviert das limbische System, also das System, wo wir quasi im weitesten Sinne Emotionen verarbeiten. Das ist eben aktiviert dabei. Da ist immer so ein bisschen die Frage, ja, ist ja auch logisch, denke ich mir, wenn dich etwas wütend macht, natürlich ist dann deine Amygdala da am Funken. Deswegen die Frage ist, auch hier kann man, glaube ich, noch keine Kausalschlüsse ziehen. Also wir sehen hier einfach nur, habe ich jetzt gerade ein gutes Beispiel gehört, Menschen, die ein Feuerzeug in der Tasche haben, sterben statistisch gesehen häufiger an Lungenkrebs. Aber es liegt halt nicht am Feuerzeug, so, ne? Deswegen, also es kann halt sein, dass da die Amygdala oder das limbische System halt mehr feuert, aber ist ja die Frage, ist das jetzt Ursache oder genau. Folge davon? Das können wir nicht sagen. Irgendwie immer involviert ist der anteriore insuläre Kortex und da ist es eben so, dass sensorische Informationen verarbeitet werden. Auch das ist ja, macht ja Sinn, wir hören ja ein klar. Geräusch. Das ist aber ein Ort im Gehirn, wo vor allen Dingen sensorische Verarbeitung stattfindet im Zusammenhang mit Emotionsverarbeitung. Und da ist es wohl so, dass dieser Bereich eine engere Verbindung zur Amygdala hat. Und genau, auch da finde ich so ein bisschen, ja, wenn man das immer wieder bahnt, das Pfeifen halt Wut auslöst, ist ja auch klar, dass das Gehirn dann dementsprechend dran hat. Auch da ist wieder die Frage, ist das jetzt Ursache oder ist das eine Folge dessen? Ich fand aber einen Ansatzpunkt aus den kognitiven Neurowissenschaften sehr, sehr spannend. Und zwar, es gibt einen Forscher, der postuliert, dass es ein ähnlicher Mechanismus ist wie bei Synästhesie.
Ah, da haben wir auch eine Folge zugemacht. Da könnt ihr nochmal reinhören. Also
genau. Und da ist es ja auch so, dass quasi verschiedene Sinnesmodalitäten random zusammengeknüpft sind. Also bei mir ist es ja vor allen Dingen Zahlen und Farben. Das hat ja keinen Sinn. So, ne? Also es ist ja nicht, also warum ist jetzt mein visuelles Sinneswahrnehmungssystem aktiviert bei Zahlen? Ja. Das ist ja einfach nur random und es ist einfach halt, kann man auch in fMRI-Studien sehen, dass das verknüpft ist und dann eben gleichzeitig feuert bei Menschen mit Synästhesie. Die sehen halt eine 5 und dann ist halt das Zentrum im Gehirn, was für Farben zuständig ist, auch aktiv. Und das kann ich mir hier auch vorstellen, dass man sozusagen wie bei Zahlen und Farben halt zufälligerweise Pfeifen und Aggression zusammenfeuern lässt. Also dass verschiedene neuronale Systeme gleichzeitig initiiert werden durch einen bestimmten Reiz. Das finde ich ist so ein ganz, ganz gutes Erklärungsmodell. Genau, da ist auch immer noch die Frage, ist ja bei Synästhesie auch nicht so eindeutig, was war jetzt zuerst da? Sind Menschen mit diesem Gehirn geboren worden und war das dann so da oder haben sie bestimmte Wahrnehmungen und dann hat sich das Gehirn auf die und die Weise umgewandelt? Also wir haben ja eine hohe Plastizität im Gehirn. Unser Gehirn kann viel ausgleichen und sich umbauen, so. Genau. Aber das fand ich eine sehr, sehr spannende Theorie, weil ich das irgendwie ganz naheliegend fand. Und wir haben ja auch hier bei mir zumindest, da liegt ja auch beides vor. Wäre ja mal spannend. Also gibt's aber gar keine Studie dazu. Haben vielleicht Leute mit Misophonie häufiger Synästhesie als andere?
Ja. Spannend. Ja, das wäre spannend. Insgesamt finde ich das immer sehr spannend, wenn wir so Krankheiten haben, die noch nicht so gut erforscht, also Syndrome haben, die noch nicht so gut erforscht, die noch nicht Krankheiten haben und wenn die dann irgendwann zu Krankheiten werden. Das ist natürlich immer ein riesiger Aufwand und es bedarf einer großen Forschung, aber es würde sich bei Misophonie total anbieten. Auch ob die Leute, die Misophonie haben, auch sehr häufig, hast du jetzt schon einmal angesprochen, depressive Episoden haben, aber generell, ob Leute, die an Misophonie leiden, auch oft Krankheit haben.
Ja, auch da gibt's so leichte Hinweise, dass bestimmte komorbide Erkrankungen häufiger sind. Aber auch da, die habe ich gar nicht jetzt rausgesucht, um sie zu nennen, weil ich da auch finde, also da hat man so viele in ganz verschiedenen Quellen, so viele verschiedene Benennungen gesehen, dass ich glaube, wenn wir noch nicht mal sagen können, wie häufig etwas auftritt,
ja, dann kann man noch nicht
Sinn, darüber zu spekulieren.
Ja. Genau. Ja, das stimmt. Als Abschluss noch die Frage, wie therapiert man denn überhaupt Misophonie?
Wir haben natürlich keine Leitlinien dazu, weil es noch nicht mal als Krankheit anerkannt ist. Aber man kann natürlich schauen, was haben wir denn so zur Verfügung? Und ich bin jetzt mal kognitiv-verhaltenstherapeutisch sozialisiert, möchte ich sagen. Ist vielleicht das eine oder andere Mal schon deutlich geworden. Und deswegen ist da natürlich auch mein Ansatz. Das sind aber auch die Ansätze, die in der Forschung am besten bis jetzt sozusagen in so Pilotstudien oder so untersucht wurden. Und zwar würde man aus der kognitiven Verhaltenstherapie sich heraussuchen, zum Beispiel konfrontative Verfahren. Das heißt, man würde... Und da finde ich, es ist auch ähnlich wieder zur Zwangsstörung. Man würde diese Trigger herbeiführen und lernen, eben eine andere Reaktion zu zeigen. Also das wäre dann bei mir, ich müsste mir da halt was vorpfeifen lassen und müsste halt lernen, ganz bewusst zu verhindern, zu sagen, hör jetzt auf damit, sondern ich müsste die dabei entstehende Angst aushalten. Angst ist es ja nicht, Wut, genau, dieses Unwohlsein, diese Aversion, genau.
Und müsstest eigentlich vielleicht dann denjenigen erstmal einen Arm nehmen.
Ja, genau, ach, so weit muss man gar nicht gehen. Ich glaube allein, also rein, wenn ich in mich hineinhöre, ganz genau, muss ich sagen, wenn ich jetzt die ganze Zeit mir Pfeifen anhören würde, ich glaube schon, dass ich habituieren würde. Es wäre mir irgendwann scheißegal. Aber es wäre ungefähr genauso, ich habe ungefähr genauso viel Bock drauf, wie ich ans Autofahren habituiere. Ja, auch das ist mir dann irgendwann scheißegal und ich fahre einfach ganz normal Auto. Aber gar keine Lust, leider. Deswegen, und das spricht schon so ein bisschen dafür. Dann kann man natürlich auf die kognitive Umstrukturierung zurückgreifen. Man kann eben versuchen, Dinge umzubewerten. Und so ein bisschen, da habe ich eine Person in einem ganz coolen Radio-Feature, was wir hier vielleicht auch nochmal verlinken, gehört, die gesagt hat, sie versucht es einfach so in der Tradition der Stoiker, also nur Dinge ändern, die man ändern kann und Dinge, die man nicht ändern kann, eben einfach so lassen und als irrelevant einstufen. Also daran kann man auch üben. Und dann gibt es, das ist so ein bisschen der Exposition entgegenstehend, aber auch nützlich, die Möglichkeit, eben Dinge zu vermeiden, wie du es machst, sich Kopfhörer aufsetzen in der Bahn oder so. Oder auch genau das, was du machst, machen nämlich viele, das Musik anmachen beim, wenn andere also mutmaßlich schmatzen.
Ja.
Das wäre das Maskieren der Geräusche. Also da machen auch viele irgendeine brummende Klimaanlage ganz gerne an, weil sie das dann nicht mehr hören. Und das ist das Maskieren und das, darauf kann man auch zurückgreifen. Generell sind das alles Dinge, die kognitive Verhaltenstherapeuten können, die auch andere Therapieformen können. Und wenn ihr betroffen seid und der Fragebogen bei euch jetzt richtig stark ausgeschlagen hat, dann würde ich euch auch das als Weg empfehlen. Auch wenn das keine anerkannte Krankheit ist, würde ich euch nicht empfehlen, irgendwelche Beratungen und Coachings und so weiter selber zu bezahlen, sondern als erstes mal zu einem gut ausgebildeten Therapeuten oder Therapeutin zu gehen, die psychologische Psychotherapeutin ist mit Approbation, das heißt, die klinisches Fachwissen einfach haben und Dinge einschätzen können und auch differenzialdiagnostisch einschätzen können, ob es vielleicht doch im Rahmen von einer Zwangsstörung auftritt oder größeren Dingen und dann euch dazu beraten zu lassen und dann zu schauen, ob man das weitergehend behandeln kann und wenn ja, wie.
Das ist doch super. Vielen Dank, Vero, für diese super interessante Gehirnerschütterung. Wir hoffen, wir haben jetzt tatsächlich keine Geräusche für euch nachgemacht, die euch getriggert haben und ihr seid jetzt wahnsinnig wütend auf uns, sondern wir hoffen, dass wir euch weiterhelfen konnten. Dann würde ich sagen, wünsche ich dir erstmal noch einen schönen Tag und ich freue mich auf unsere nächste Folge.
Das war Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Alle Folgen, Infos über das Projekt und wie ihr es unterstützen könnt, findet ihr auf gehirnerschütterung.com.
Gegenüber.
Warte mal.
Ja.
Sorry, ich möchte eine andere Einleitung machen.
Ja, gerne.
Okay. Sorry.
Kein Ding. Ja, aber es gibt auch so Nichthaarende, glaube ich. Es gibt so Allergikerkatzen. Oder hol dir doch so eine geile Nacktkatze.
Diese Nacktkatzen, ja.
Ja, die sehen halt mittel aus, ne?
Egal,
ja.
Sorry. Voll vom Thema ab.
Übrigens mache ich die ganze Zeit mega laute Geräusche, weil mein Bauch knurrt. Ich hoffe, das ist nicht auf der Aufnahme drauf. Um das zu diagnostizieren, müsste man dann eben verschiedene, sorry, jetzt habe ich einen Hänger am Kopf. Genau.
Ach, das ist meine Kieme wieder. Da ist irgendwas drin. Ich habe doch so verendete Kieme.
Ja, ernsthaft? Ich denke, du machst hier Scherze. Das ist meine Schwanzflosse.
Nee, ich hab natürlich gesagt, ja, ich bin eine Meerjungfrau.
Ja, krass.
Das immer.
Es schreiben viele, dass sie das gut finden.
Dass sie, okay, das ist
ja
schön.
Ja, genau, ja. Das schreiben viele.
Dass ich eine Meerjungfrau bin.
Ja, haben schon viele gefragt, wann du dich outest.